Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Herzlich willkommen heute bei Börse at Home, einem Format der Börse Frankfurt, Xetra und der Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Mein Name ist Fabienne Lindner und ich freue mich heute mit dem Finanzjournalisten Christian Kirchner über die berühmt-berüchtigten Tücken der Geldanlage zu sprechen. Ja, wir diskutieren in den nächsten 20 bis 30 Minuten, worüber wir gerne im Börsenalltag stolpern, welche psychologischen Fallstricke es so gibt, sowohl bei den langfristigen Investments als auch bei der taktischen Geldanlage. Sie haben wie immer die Möglichkeit, während des Webinars Ihre Fragen zu stellen. Die werden wir dann im Laufe des Gesprächs einbauen. Ja, Herr Kirchner, schön, dass Sie heute hier bei uns dabei sind. Vielleicht für alle, die Sie noch nicht kennen, möchten Sie sich kurz vorstellen.
Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ist für mich gewissermaßen ein kleiner Ausflug zurück in mein altes journalistisches Reich des Anlagejournalismus. Also ich betreibe gemeinsam mit meinem Kollegen Heinz-Roger Doms seit 3 Jahren den Finanzen-Newsletter Finanzszene, morgens um 6 Uhr, das Neueste aus der Banken- und Fintech-Branche. War zuvor 5 Jahre Kapitalchefkorrespondent in Frankfurt, Schwerpunkt Anlage- und Bankenthemen, davor Financial Times Deutschland, Verlagsgruppe Handelsblatt, kurzum Beschäftigung mit Kapitalmärkten, Geldanlage, Banken, mache ich schon seit 20 Jahren und privat ein bisschen länger. Liegt mir einfach im Blut, macht großen Spaß. Deswegen freue ich mich auch auf die Veranstaltung.
Ja, klasse, vielen Dank. Ja, wir steigen vielleicht gleich mit der wichtigsten Frage ein. Wir befinden uns schon jetzt länger im Bullenmarkt. Wie schätzen Sie die aktuelle Phase für die Anleger ein? Inflation steigt. Was müssen wir als Anleger hier in der aktuellen Phase beachten?
Ich glaube, es geht ja um psychologische Fallstricke bei der Anlage in diesem kurzen Vortrag. Ich glaube, das ganz große Thema aktuell ist, dass wir uns auch möglicherweise mal auf eine Welt der niedrigeren Aktienmarktrenditen einstellen müssen. Also kein Mensch dieser Welt kann Ihnen sagen, wo die Zinsen in 5 Jahren liegen, wo die Inflation in 5 Jahren liegt. Und es kann Ihnen auch kein Mensch sagen, wo der DAX in 5 Jahren steht oder die Google-Aktie. Das ist am Ende aber eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man sagen, kommen wir tatsächlich jetzt aus einer Phase extrem guter Aktienjahre. Man merkt es auch privat. Also ich bin sehr viel in Börsenforen gucke ich nach, bin aber auch in Fußballforen als Leser unterwegs oder Mietwagenforen und überall geht es irgendwo. Am Rande gibt es auch mittlerweile die Strenge über die Aktienanlage in dem Zusammenhang. Man merkt, das ist in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, die Geldanlage. Das ist natürlich eine fantastische Sache, das ist sehr schön, aber es bleibt dabei, wir sind seit 13 Jahren im März 2000, je nachdem wie man rechnet, 13 Jahre in einem Bullenmarkt drin. Im März 2009 ging das schon los. Und ich will jetzt hier, weiß Gott, mich nicht als Crash-Guru positionieren, aber ich glaube, was man sagen kann, niemand kann Ihnen sagen, wann ein Crash kommt, wann man rausgehen sollte, idealerweise gar nicht, weil Buy and Hold lohnt sich langfristig, aber es gibt einen ganz klaren Zusammenhang langfristig zwischen den Renditen, die ich so über die nächsten 10, 15 Jahre erwirtschafte am Aktienmarkt und der Bewertung zum Zeitpunkt meines Einstiegs. Und ich glaube, da ist es im Moment so, dass wir ein sehr, sehr hohes Bewertungsniveau erzielt haben über die Rallye der vergangenen Jahre. Und der Zusammenhang ist da. Das heißt, wenn ich zu einer hohen Bewertung einsteige, wenn ich da einen Sparplan starte, wenn ich da eine große Einmalanlage selbst in so einen vermeintlich diversifizierten großen Index wie den MSCI World mache, wo am Ende 2/3 meiner Gelder in den USA landen, ja, dann muss ich mich möglicherweise auf niedrige Renditen in der Zukunft einstellen. Und das wurde uns all die Jahre immer begründet mit, die Zinsen sind so ultra niedrig und wenn die Zinsen bei Null sind, dann ist die theoretische Bewertung, die man den Aktienmärkten zubilligen kann, richtig hoch. Selbst wenn sie dann die 50-fachen, dann ist ja egal, immer noch besser als ein Nullzins. Aber auch da spüren wir ja, glaube ich, so die letzten 2-3 Monate sehr, sehr stark. Da hat sich die Tonalität ein bisschen verändert, was so die Inflationserwartung und vielleicht auch die Zinserwartungen angeht. Terminmärkte sagen, ab 2024 gibt es wieder positive Zinsen in der Eurozone. Vorher war das 2027, 2028 noch im Sommer. Man merkt, da ist was in Bewegung geraten. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich jeder Anleger auseinandersetzen sollte. Was mache ich eigentlich, wenn es mal 2, 3, 4 Jahre nicht ganz so gut läuft. Und der größte Feind hoher Aktienmarktrenditen ist, wenn Menschen die Nerven verlieren mit ihrer einmal gewählten Anlagestrategie. Und darüber sollte man sich jetzt, glaube ich, mal Gedanken machen.
Ja, wir haben es ja auch im letzten Jahr drastisch gesehen, im März 2020, dieser massive Kurseinbruch. Wie sollten Anleger hier vorgehen? Also Sie sagten gerade, wir sollten nicht die Nerven verlieren. Welches konkrete Vorgehen empfehlen Sie hier?
Also ich glaube, und es ist auch wissenschaftlich gut erwiesen, dass es eine große Kluft zwischen dem, was man glaubt, an Verlusten auszuhalten, wenn es rappelt gibt, und dem, was sich dann, wenn es mal rappelt oder wenn wir wirklich mal, reicht ja auch mal 2 schlechte Jahre mit -10, -20%, was ich dann tatsächlich mache. Das ist erwiesen. Ich glaube, wenn heute jemand eine Einmalanlage tätigt, ich kenne das in meinem privaten Moment, frage ich ja, brauchst du das Geld denn lang? Nee, brauche ich nicht. Und was hältst du denn aus? Naja, wenn das mal 2, 3 Jahre 30, 40% fällt, das ist mir egal. Und wir wissen ja auch alle empirisch, dass wenn es mal gerappelt hat, kaufen eine feine Sache ist. Wenn es aber dann mal so weit ist, ja, wenn die Hütte mal brennt, wie es so schön heißt, dann sieht man die Dinge ja ganz anders. Ich sehe das an mir selbst. Ich schreibe als Finanzjournalist, habe ich lange geschrieben. Naja, Krisen natürlich immer fantastische Kaufgelegenheiten. Letztes Jahr sind wir 40% Schlitten gefahren da im März 2020 in wenigen Wochen. Und ich meine, ich habe auch Liquidität gehabt. Ich habe auch nicht nachgekauft seinerzeit, obwohl ich wusste, ich habe ein Glück, nichts verkauft. Aber ich glaube, dieses Wissen, wie man es macht, ist die eine Sache, aber die Umsetzung in der Praxis das andere. Und ich glaube, gerade das Festhalten an Positionen und an der Strategie, die man sich mal zurechtgelegt hat, ich glaube, da hilft es einfach, sich jetzt mal zu vergegenwärtigen. Es kann auch wirklich mal anders laufen und wir haben wirklich ein sehr, sehr hohes Bewertungsniveau erreicht. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, sich jetzt auch mal ganz klar zu machen, es kann auch mal anders laufen, sich das vielleicht auch mal aufzuschreiben. Ja, einfach mal, wie gehe ich damit um? Wie sieht meine Strategie aus? Lege ich danach? Weil nochmal, es kommt weniger darauf an, welche Aktien, welche Fonds, ob ich ETF, ob ich aktiv, ob ich passiv mache. Der wirklich größte Feind, der bin ich selbst, der einfach die eigene Anlagestrategie im schlechtestmöglichen Moment über den Haufen wirft, weil man die Nerven verliert, weil es einem zu blöd ist. Entweder wenn es rappelt oder wenn so ein Aktienengagement auch mal 2, 3 Jahre nicht die Renditen wirft, die ich mir davon versprochen habe und der Nachbar einem erzählt, dass die eigene Immobilie permanent teurer wird. Und das sind ja dann so Momente, wo dann gerne mal nachgeholfen wird, etwas umgeschmissen wird.
Ja, sehr spannend. Ja, es ist ja gerade auch, also wir sprechen ja zum einen heute über die taktischen Investments, aber auch um Verlustaversionen hinsichtlich der Sparplan-Investments. Also gerade da ist ja die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mir eigentlich sage, mein Anlagehorizont beträgt 30 Jahre, jetzt sehe ich, oh, die Kurse brechen ein. Wie ist da das allgemeine Verhalten und wie sollte ich hier umgehen mit der Situation?
Also ich glaube, so ein Sparplan ist ja eine fantastische Sache, ja. Also ein ETF-Sparplan langfristig einzugehen, wer soll daran was auszusetzen haben? Aber auch da ist es ja so, dass je länger der läuft, erfahrene Anleger kennen das, desto mehr wackelt die Position, die ich habe, natürlich auch mit den Kapitalmärkten, und spielen die 100, 200 Euro oder vielleicht auch die 50, die ich reinstecke, die verändern dann den Preis oder den Durchschnittspreis des Engagements dann nicht mehr fundamental. Also ich glaube, auch für einen Sparplanstart ist jederzeit ein guter Zeitpunkt. Aber ich wundere mich da auch manchmal ein klein wenig, dass also so diesen ETF auf den MSCI World, sage ich jetzt mal so, als Standardanlage so regelrechte Zauberkräfte zugeschrieben werden. Also so, wenn ich das mache, mache ich gar nichts falsch, dann bin ich auf der sicheren Seite. Sehe ich ein bisschen anders. Also der MSCI World, also wenn irgendeiner meiner Bekannten mich fragt, dann geht es nie um einen ETF auf irgendwas, sondern da geht es manchmal um den ETF auf den DAX, aber meistens ETF den MSCI World. Super Index, aber besteht zu 68% aus US-Aktien im Moment. Das heißt, wenn ich da 100 Euro investiere, wandern 68 Euro in amerikanische Aktien. Und das ist der am höchsten bewertetste Markt, den ich überhaupt habe im Moment, nach sensationellen Jahren. Gibt gute Gründe. Auch da gilt, glaube ich, Sparplandisziplin. Das ist so ein wunderbarer Automatismus. Da gucke ich ja gar nicht hin. Da geht jeden Monat irgendwas ab. brillante Sache. Nochmal, bin ich ein ganz großer Advokat für. Aber auch da gilt, wenn sich da in 4, 5, 6, 7 Jahren ein bisschen was angesammelt hat, dann je besser das läuft, desto häufiger klickt man ja auch im Handy rein und guckt mal nach, wie es denn so läuft. Sind, glaube ich, tatsächlich zwei Fallen im Spiel. Erstens auch da, das über den Haufen zu werfen, wenn es nicht gewünschte Ergebnisse bringt. Und was, glaube ich, auch in den 90er Jahren häufig passiert ist, wenn so ein Sparplan gut läuft, ist ja häufig auch das Denken, jo, das läuft zwar ganz gut, aber ich glaube, ich kann es ein bisschen besser. Ja? Das ist ja schon fast ein bisschen langweilig, was da an Renditen zusammenkommt. Und dass dann die Assets in Richtung Einzeltitel geschiftet werden, weil der ETF die Einstiegsdroge in die Wertpapieranlage ist. Ich unterstelle auch sehr vielen Direktbanken, das ist auch das Kalkül, sehr aggressiv günstiger ETF-Sparpläne zu sagen, damit locke ich Leute an die Wertpapieranlage ran. Und wenn das einmal gut läuft, dann fangen sie das Traden an und dann wird es für mich profitabel letztendlich.
Ja, Sie sagten jetzt gerade, also zum einen ist die Frage, ETF-Sparplan beenden, wenn es nicht mehr gut läuft und in etwas anderes investieren oder?
Nee, glaube ich nicht. Ich würde da nicht nachhelfen. Ich würde mir einfach überlegen, ist der ETF-Sparplan für mich eine feine Sache? Dann auf jeden Fall tun, wunderbar. Dann aber bitte auch wirklich konsequent sein und nicht in 3 Jahren kommen, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und nicht in 5 Jahren, wenn das Ding 30% vielleicht unter Wasser steht, denken, ich werfe es jetzt doch über einen Haufen feinen Urlaub, weil die Aktienmärkte mir wahnsinnig auf den Zeiger gehen. Also viele kennen das Gefühl ja gar nicht mehr von so einem jahrelangen Slump, weil jeder Rückschlag ist ja immer rasend schnell wieder aufgeholt worden, die letzten 12, 13 Jahre. Aber auch umgekehrt, wenn ich glaube, so ein ETF-Sparplan ist für mich eine feine Sache, dann nicht, wenn es besonders gut läuft, denken, ja gut, das geht aber vielleicht noch ein bisschen besser und dann anfangen mit der Einzeltitelauswahl. Also da würde ich ganz klar die Konten trennen, geistig und auch physisch. Was ist das, was ich mit dem Sparplan mache? Und was ist das, wo ich vielleicht einfach nur, weil es mir Spaß macht, was ja auch völlig in Ordnung ist, ein klein wenig mit den Einzelwerten rumzuzocken.
Ja, das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir hatten das auch schon diskutiert, das Thema Einzeltitel. Wann was verkaufen, wann wo einsteigen? Haben Sie da so ein bisschen, können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es sich da so verhält, was da so die typischen Fallstricke sind?
Ja, also ich glaube, die typischen Fallstricke, von denen haben viele Anleger ja schon mal gehört. Das heißt ja in der Regel Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Aber ich glaube, der Anreiz in der täglichen Praxis ist genau umgekehrt zu machen, weil mir völlig schwindelig wird, dass eine Aktie sich irgendwann verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht hat, wie es ja jetzt oft passiert ist, da mal was rauszuziehen, aber dann den Verlierern eine Chance zu geben. Das ist definitiv so. Es gibt da eine ganz interessante Statistik zu, die man, glaube ich, auch aus psychologischen Gründen mal sich mal anschauen müsste. Ich fand sie völlig faszinierend. Es hat eine US-Asset-Management-Gesellschaft sich mal alle US-Aktien seit den späten 70ern angeschaut und hat festgestellt, dass über 80% der Aktien, die jemals den amerikanischen Kurszettel gesehen hatten in dieser Zeit, eine Rendite von 0% hatten. Die haben effektiv ihren Anlegern nichts gebracht nach Dividenden. Und die komplette Aktienmarktrendite, die man in den Vereinigten Staaten sieht, die kommt aus 20% der Werte. Da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Dann habe ich das vor 5 Jahren für Kapital mal für den deutschen Aktienmarkt reproduziert über die vorangelaufenen 20 Jahre und bin zu exakt dem gleichen Ergebnis gekommen. Es war maximal 25% der Werte haben den Markt getragen und 60% haben eine stark unterdurchschnittliche Rendite erwirtschaftet. Das war 2016, wie ich dazu sagen muss. Und das sagt mir ja was zum Thema Einzeltitel auf sehr lange Sicht. Das heißt also, wenn ich mich entscheide, eine Einzeltitelstrategie zu fahren, ich glaube, wenn ich mich da ausschließlich auf DAX-Werte konzentriere, gut, ist das eine andere Geschichte. Aber wenn ich wirklich anfange, auch mit Nebenwerten, Einzeltiteln eine Strategie zu fahren, ja, dann muss ich auf lange Sicht schon verdammt gut sein, um damit mindestens die Rendite von dem Buy-and-Hold-Marktrendite-Typen neben mir zu haben, der vielleicht nur einen Sparplan oder einen ETF gekauft hat, weil ich einfach so gut sein muss, das starke Fünftel zu erwischen und auch zu halten auf ganz lange Sicht. Und da kann sich ja jetzt jeder mal überlegen, ob er so stark ist, die Einschätzung auf lange Sicht treffen zu können, das starke Fünftel zu finden. Also ich kann nur sagen, glücklicherweise habe ich in den vergangenen 10 Jahren keine Aktien verkauft und keine Fonds aus meinem Bestand. Habe ich ja irgendwo auch mal gelernt, dass man das nicht macht, Markttiming. Ich habe aber vor 7 Jahren eine einzige Aktie teilverkauft. Das war so, sagte ich zu meiner Frau, du, wir fahren jetzt mal in Urlaub. Wir haben mal ein bisschen was, ein kleines bisschen ziehen wir jetzt mal aus. Ich möchte wenigstens das Gefühl haben, wenn irgendwann alles in die Grütze geht, dass ich mir ein bisschen was dafür gegönnt habe, woran ich mich erinnere. Da habe ich ein paar Aktien verkauft und das war, kann ich gleich dazu sagen, die Aktie von Sixt gewesen, des Autovermieters. Die war so, ich musste mich entscheiden, wo ziehe ich ein bisschen was raus, wo habe ich es gemacht? Natürlich aus der Aktie, die zu dem Zeitpunkt am besten gelaufen ist. Und dreimal dürfen jetzt die Zuhörer raten, was seit meinem Teilverkauf die Aktie ist, die natürlich mit Abstand am besten gelaufen ist, war natürlich auch Sixt. Das heißt, ich sitze hier und predige, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Wo habe ich dann diese kleine Gewinnmitnahme getätigt? Selbstverständlich bei der am besten gelaufenen Aktie und habe ja einiges liegen gelassen sozusagen dabei. Das heißt, auch wenn ich hier rumquatsche, bin ich natürlich auch selbst nicht vor genau solchen Nummern gefeit.
Selbst Mensch sozusagen.
Ja, genau.
Wir haben eine Frage von einer Teilnehmerin. Ab welcher Wertsteigerung sollte man sich denn überlegen, eine Teilposition zu verkaufen? Gibt es da irgendeine Daumenregel?
Also,
oder?
Nochmal ganz klar, nein, ich rate nicht dazu, Dinge zu verkaufen, weil Bewertungen hoch sind. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, weil damit betreibe ich im Grunde genommen Markttiming. Also dann, wenn ich das mache, muss ich ja auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, wieder einzusteigen. Nein. Also worum es mir geht, ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass Renditen künftig auch deutlich niedriger ausfallen, als mir aufgrund des ganz langfristigen Schnitts versprochen wird. Also um Gottes Willen will ich wirklich nicht sagen, die Bewertungen sind so hoch, dass es sich jetzt lohnt, Kasse zu machen. Also das Argument hätte man streng genommen auch schon vor 5 Jahren bringen können. Und es waren sehr, sehr gute 5 Jahre seitdem ja wieder. Und das hätte man auch kurz vor Corona bringen können. Nein, mir geht es einfach darum, psychisch bereit zu sein, dass es auch mal ein paar Jahre anders laufen kann und dass ich vielleicht dann, wenn ich mal 2, 3 schlechte Jahre habe, überlege, dann vielleicht meine Sparpläne zu erhöhen, sich darauf vorzubereiten. Weil nur wenn ich das mache, stelle ich sicher, dass ich meine Anlagestrategie nicht über den Haufen werfen zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Es gibt wissenschaftlich so diesen Begriff des sogenannten Behavioral Gaps. Das ist die Verhaltenslücke. Das heißt, dass Menschen nicht die Rendite erzielen, die sie eigentlich erzielen könnten und von der wir immer wieder hören, diese berühmten 7, 8, 9% pro Jahr. Und je nach Markt liegt diese Lücke so bei 1,5 bis 3% per annum, die Leute weniger erzielen als die eigentliche Marktaktienrendite, weil sie permanent nachhelfen, weil sie mal verkaufen, weil sie Einzeltitel wählen, die einfach nicht die Marktrendite halten auf ganz lange Sicht. Also insofern, bitte nicht falsch verstehen, nee, man sollte nicht ab einer bestimmten Bewertung verkaufen, man sollte aber ab einer gewissen Bewertung sich darauf einstellen, dass die Renditen niedriger sein können. Ich habe dazu eine kleine Grafik mitgebracht, mal eine Tabelle, vielleicht können wir die an der Stelle mal zeigen, die ich persönlich sehr faszinierend finde. Wir haben ja alle mal, das ist so die Lieblingsgrafik oder Lieblingszahl der Crash-Gurus, aber dafür lassen wir uns jetzt mal nicht instrumentalisieren. Es geht um das sogenannte Schiller-KGV. Also das ist so die Bewertung der Aktienmärkte im Schnitt der letzten 10 Jahre. Also der Nobelpreisträger Robert Schiller hat gesagt, so ein KGV eines Jahres, das ist immer so stark beeinflusst von Krisen, von Boom oder von sonst was. Wenn ich das über 10 Jahre glätte, habe ich einen schönen Durchschnittswert eigentlich, wo ich stehe. So, und da kann man jetzt einfach mal anschauen, wenn ich dieses Schiller-KGV, das ist gut errechnet für die vergangenen 40, 50 Jahre, wenn ich mir das für den Moment meines Kaufzeitpunkts mal anschaue, wo steht das Schiller-KGV und was habe ich dann in den folgenden 10 bis 15 Jahren verdient pro Jahr. Also so das, was wir hören, die langfristige Aktienrendite sind ja meistens so 20, 30 Jahre Haltedauer, wenn sich das auf 8, 9% einpendelt. Und da sehen wir hier sehr schön in der Tabelle diesen Zusammenhang. Wenn ich bei einer niedrigen Bewertung der Aktienmärkte im sehr langfristigen Schnitt einsteige, also sagen wir mal bei einem Schiller-KGV von 0 bis 10, dann habe ich, egal ob in Deutschland, der USA oder der Welt, 10, 11, 12% per annum verdient in den Betrachtungszeiträumen seit 1980, in den USA sogar hat man das bis 1880 zurückgerechnet. Und wir sehen sehr schön hier einen ganz, ganz linearen Zusammenhang. Je höher die Bewertung anhand des Schiller-KGVs ist, desto niedriger die per annum Rendite, die ich in den folgenden 10, 15 Jahren gemacht habe. Wenn ich jetzt daraus in den folgenden 25, 30 Jahre machen würde, dann würde sich das alles vermutlich sehr viel eher so in den 7, 8, 9% einpendeln. Aber schon ich finde, in einem sehr langen Zeitraum von 15 Jahren, folgenden 15 Jahren, diese Zahlen zu sehen, da sehen wir, da ist ein ganz klarer Zusammenhang und das macht ja auch völlig Sinn. Niedrige Bewertung habe ich in der Regel, wenn die Leute skeptisch sind, unmittelbar nach Krisen oder wenn die Zinsen extrem hoch sind, wenn die Inflation galoppiert. Ja, dann habe ich aber auch ein gewisses Sicherheitspuffer. Dann sind alle schon pessimistisch für die Unternehmen und dann sind die Dividendenrenditen in der Regel hoch. So umgekehrt, wenn die Bewertung eher hoch ist, dann sind die Erwartungen meistens hoch, dann ist wenig Puffer drin. Habe ich viele Optimisten, viele Leute, die sagen, ich muss am Aktienmarkt einsteigen. Wir sehen das hier, sobald das Schiller-KGV mal über die 30 tickt, dann ist die Rendite in den Folgejahren nahe Null. Wohlgemerkt die nominale, dann geht ja noch die Inflation ab. Und wenn die Schiller-Bewertung ja so 20, 25, 25 bis 30, dann erreiche ich schon langsam Sphären, wo unter gewissen Schwankungen die Rendite dann schon nicht mehr allzu doller aussieht und wo nach Abzug von Inflation und möglichen Gebühren auch für Fonds oder Transaktionen schon gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Also nochmal, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, weil ich heute bei diesem Wert stehe, erziele ich künftig exakt diese Rendite. Es gibt mir aber einfach einen, wie ich finde, sehr, sehr gutes Indiz dafür, worauf ich mich mutmaßlich in den kommenden 10 bis 15 Jahren einstellen muss. Ist das verständlich? Wir können mal einen ganz kurzen Blick darauf werfen, wo wir denn überhaupt stehen diesbezüglich. Sonst macht es ja auch keinen Spaß, dass wir es ungefähr wissen. Wir haben noch einen kleinen Chart, habe ich mal vorbereitet. Verzeihung. Hier sehen wir also das Schiller-KGV. Wo stehen wir heute? Da habe ich es einfach mal bei Barclays mir gezogen für Deutschland, den USA und Europa. Da stelle ich fest, Europa, Schiller-KGV in Deutschland mit 20er, USA stehen wir in den hohen 30ern, 37, 38. Wenn wir da jetzt mal zurückgehen in der Tabelle, wo ich war, stellen wir fest, sind wir so in Deutschland, Europa, hier so in dem Bereich, ja, wo ich 6% idealerweise, vielleicht auch nur 4% erwarten kann. In den USA aber auf einem Niveau, wo ich sage, da ist dann die Wahrscheinlichkeit von 0 oder 1% Renditen über die nächsten 10, 15 Jahre. Wenn ich dieser Logik folge, nochmal, kann natürlich auch ganz anders laufen, relativ hoch, mich auf relativ niedrige Renditen einzustellen.
Ja, sehr schön. Klasse. Vielen Dank für die Übersicht. Jetzt stellt sich die Frage, Sie zeigen hier Deutschland, USA und die Welt. Wenn wir Richtung Asien schauen, wie sieht es denn da aus?
Da ist das deutlich niedriger. Also ich will es jetzt nicht in eine Statistikschlacht ausufern lassen, aber tatsächlich ist es so, ich hatte mal interessehalber geschaut, weil ich es auch selbst nicht wusste, aber so Korea, China, Singapur in den asiatischen Märkten, Japan nicht ganz so sehr. Nochmal, man darf dieses Schiller-KGV jetzt natürlich nicht zum alleinigen Indikator einsteigen, aussteigen oder Bewertung oder was habe ich zu erwarten machen. Ich finde, das ist ein Fingerzeig. Aber der sieht auf alle Fälle auch so aus, dass ich in Asien eher so in den 16er, 17er, 18er Dimensionen bin. Also da, wo ich jetzt hier, wenn ich dieser Tabelle nochmal folge, in der Vergangenheit auch mit 7-8% Rendite rechnen konnte. Ja, glaube, das ist nochmal ein weiterer Beleg dafür. Das heißt ja immer, wenn ich möglichst breit streue, dann senkt es mein Risiko, kostet mich aber auch keine Rendite. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Indikator, dass ich, egal, wenn es um Sparpläne geht oder um eine langfristige Geldanlage, sowas auch nie vergessen sollte. Und vielleicht ist es auch ein besserer Zeitpunkt, einen Sparplan auf den asiatischen Markt zu starten, als auf den MSCI World, wo 2/3 meiner Patte in amerikanische Aktie fließt. Nochmal, es ist hier, ich will ja keine Anlagetipps geben, sondern rate einfach nur da auch und möglichst breite Aufstellung für eine langfristige Allokation zu machen. Also ich habe auch Sparpläne für meinen Sohn eingerichtet, bei dessen Geburt 2013 habe ich dann auch ordentlich dafür gesorgt, dass also alle Gegenden hinreichend vertreten sind. Also ein Viertel in die Welt, ein Viertel in Europa, ein Viertel in Asien und ein Viertel, glaube ich, auch eine Deep-Value-Strategie, ich weiß es gar nicht so genau. Also Plädoyer, sich da auch tatsächlich möglichst breit aufzustellen.
Das sind zwei wichtige Appelle nochmal zusammengefasst. Also einmal die Diversifikation und einmal der Appell, es kann nicht immer nur nach oben gehen. Und wenn es mal nach unten geht, dann entsprechend die Nerven bewahren und eigentlich ja durchhalten, ne?
Genau. Ich kann ja auch nur die kleine Anekdote vom vergangenen Jahr im März erzählen. Also ein Bekannter von mir, Der ist Fondsmanager und ich hatte mich dann entschieden, tatsächlich so als einfach um ein Zeichen zu setzen, lumpige 1000 Euro in seinen Fonds rüberzuschieben, der da auch 40-45% zusammengebrochen ist, natürlich innerhalb von 3 Wochen. Und ich erinnere mich noch genau, das war Mitte März, wie ich das also so auf meinem Handy morgens auf dem Weg zum Bäcker habe ich diese 1000-Euro-Order aufgegeben. Und ich weiß noch, wie ich mich selbst dafür gehasst habe, was ich da jetzt mache sozusagen und mir gedacht habe, Mensch, jetzt ist Corona, die Welt fährt zur Hölle, meine Frau und ich, beide selbstständig und was mache ich hier eigentlich? Wie froh wäre ich, diese 1000 Euro zu haben? Habe also wirklich das absolut bestechende Gefühl gehabt, hier einen gigantischen Fehler zu machen. Auch da wieder, man weiß eigentlich, dass es ja eine gute Sache sein muss, aber dann dachte ich, naja, vermutlich sind in 3 Tagen davon nur noch 400 Euro übrig. Was war? Natürlich habe ich mit diesen 1000 Euro den perfekten Kaufzeitpunkt um ungefähr 2 Tage verpasst, weil natürlich in dem Moment, wo ich beim Bäcker stehe und denke, um Gottes Willen, es wird alles ein gigantisches Desaster werden, das ist natürlich auch mutmaßlich der Moment, in dem das anderen so geht und vielleicht als Kaufzeitpunkte nicht schlau sind. Also ich rate nicht dazu, bei hohen Bewertungen zu verkaufen. Wozu ich aber rate, dass wenn wirklich die Tagesschau ausflippt und die Hölle los ist, das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, über einen Kauf nachzudenken. Und das, ja, weiß man, aber beherzigen ist dann immer noch eine andere Geschichte.
Ja, wieder die Frage des perfekten Einstiegszeitpunkts, ne? Also es ist auch sicherlich die Frage, was Sie anfangs auch schon mal sagten, was möchte ich überhaupt mit meinem Investment erreichen? Ja, möchte ich langfristig anlegen, über 30 Jahre? Da gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt, dann heißt es irgendwann anfangen. Oder möchte ich entsprechend taktisch investieren? Wir haben hier eine Frage auch rund um das taktische Investment beziehungsweise um den Verkauf. Wie gehe ich denn vor? Das hatten Sie vorhin schon mal angedeutet. Wenn ich das Geld brauche, was verkaufe ich? Gut laufende oder durchschnittlich oder schlecht laufende Anlagen?
Boah, das ist natürlich eine brutal harte Frage, weil ich keine Anlageberatung leisten kann. Ich glaube aber, um den Bogen zu schlagen zu dem, was wir am Anfang gesagt hatten, und um auch den Bogen mal zu schlagen zu der Statistik, dass 80% der Unternehmen langfristig keinen Wert für Aktionäre schaffen, die an der Börse sind. Also wenn ich wirklich jetzt mit einer Knarre am Kopf eine Antwort geben müsste, dann würde ich sagen, im Zweifel eher die Schlechtlaufenden rausschmeißen und die Gutlaufenden behalten, weil da ist der Trend, glaube ich, tatsächlich langfristig der Freund von jemandem. Ich würde jetzt auch um Gottes Willen, nur weil die Bewertungen brutal hoch sind, nicht anfangen, irgendeine Google oder Amazon oder Facebook oder US-Aktien zu verkaufen. Also nochmal, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich glaube aber, unser Thema sind ja heute Psychofallen. Ganz berühmte Psychofalle ist, dass wenn ich gut laufe, vom Investor zum Spekulant werde, weil ich mir denke, ich nehme da mal ein paar Euro raus, um Gottes Willen, verfünffacht. Und ich nehme da jetzt mal Geld raus, aber meistens kaufe ich mir davon nichts Schönes, sondern schreibe diese Verfünffachung meiner göttlichen Anlegerweisheit zu und mache mich dann mit dem Geld auf die Suche nach dem nächsten Verfünffacher, anstatt das einfach mal zu liegen zu lassen, so die Investition. Und umgekehrt wird, glaube ich, auch sehr vielen Spekulanten werden Langfristanleger, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Ja, auch das hat man ja zu Zeiten des neuen Markts massenhaft erlebt. Die Werte entpuppen sich als Müll, sie sind 80-90% unter Wasser. Und ja, am Ende denke ich dann, naja, aber die Perspektiven stimmen doch und Medienwerte haben doch eine tolle Zukunft und die Aktie hat so viel Cash und der Buchwert ist so und so viel. Also was so eine Entwicklung angeht, eigentlich ist die Aktie doch den Buchwert, da mal bei den deutschen Bankaktionären erkundigen oder bei den Commerzbankaktionären, wie viel das die letzten 15 Jahre geholfen hat. Also wenn ich das wirklich auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, im Zweifel nicht auf die Bewertung gucken und dann doch lieber, wenn ich das Geld unbedingt brauche, den Gewinner festhalten und die mich von den Verlierer trennen. Das macht ja auch häufig steuerlich deutlich mehr Sinn.
Vielen Dank für die Antwort. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Webinars angekommen. Vielleicht nochmal zusammenfassend, was ist Ihr Fazit? Was ist der finale Appell an die Teilnehmer, Zuschauer? Ja, und wie gehen Sie vielleicht selbst persönlich vor? Ja.
Also Aktien sind eine fantastische langfristige Anlage. ETFs sind eine schöne Revolution. Ich kriege zu brutal niedrigen Gebühren eine diversifizierte langfristige Anlage. Obendrein kostengünstig als Sparplan. Ist eine super Sache. Mache ich auch, bin ich begeistert von. Aber es ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, nicht irgendeine Anlagestrategie zu verändern, sondern sich selbst auch mal darauf einzustellen, dass es die kommenden Jahre einfach auch mal zeitweise völlig anders laufen kann. Nicht kopflos zu werden, wenn jetzt wirklich die Inflation langsam hochtickt, dann könnte es zu einer ja doch größeren Nervosität auch am Aktienmarkt kommen. Es ist historisch ganz gut belegt, dass der Aktienmarkt 2, 2,5, 3% Inflation super aushält. Wenn das so Richtung 3,5, 4% hochtickt bei den Erwartungen, das ist der Moment, wo häufig sehr viel Nervosität reinkommt. Ist ganz gut belegt. Da einfach drüber nachdenken und sich jetzt überlegen, wie gehe ich da weiter vor, damit man nicht in 1, 2 oder 3 Jahren, wenn es vielleicht mal, ja, vielleicht mal ein bisschen rauer wird oder wenn die Renditen oder wenn ich einfach mal nichts verdiene über 3 Jahre, was ja durchaus mal sein kann, auch wenn sich das Leute gar nicht mehr vorstellen können, darauf gut vorbereiten, vielleicht das Ganze auch einfach mal aufschreiben, sich zu Hause und im Zweifel mal rausziehen und mal wieder durchlesen, was man sich so zu Beginn seines Engagements ausgedacht hat.
Klasse. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Ratschläge, Hinweise. Herr Kirchner, schön, dass Sie heute dabei waren. Ich freue mich auf nächsten Montag, Börse at Home mit Herrn Sundrup. Ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Vielen, vielen Dank nochmal und eine schöne Restwoche wünsche ich.
Danke für die Einladung.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.